War Kids, Austrian Force, SS Affenalarm, E-Dragons und Foreman Strong.
Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaida und Oliver Brunner.
Ja, und zur 39. Folge melden wir uns mit einer Spezialfolge, würde ich es mal so nennen, zu einem ganz, ganz besonderen Anlass. Und zwar am Wochenende, Samstag und Sonntag, haben wir das Finale, zwei Finaltage, von PUBG Dach Open 2 in Kooperation mit Netrock GG. Und die Teams, die vorher genannt worden sind, sind ein Teil von den finalen Teams von unseren guten 16. Da sind natürlich noch viele mehr dabei. Und deswegen geht es natürlich heute um Players Unknown Battlegrounds.
Finale! Oh!
Ja, voll. Ich muss sagen, ich freue mich eigentlich extrem schon drauf, Oliver. Wir zwar haben die Ehre, das Ganze casten zu dürfen. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt großartig auf PUBG eingehen, auf das ganze Spektakel am Wochenende und deswegen auch die Spezialfolge, haben wir jemanden eingeladen zu uns in den Podcast, und zwar den Mann hinter den Kulissen, der unter anderem auch für große namhafte Firmen die ganzen österreichischen E-Sports-Produktionen macht, unter anderem für A1 Red Bull-Produktionen gemacht hat. Jetzt habe ich gehört, gibt es auch noch einige andere große Produktionen, die im Raum stehen. Und ich würde sagen, bevor wir über das ganze Thema reden, rufen wir den guten Herrn einmal an.
Vielleicht stellst du ihn einmal per Namen vor, wer das ist.
Ja, er ist der Michael Fuchs von Netrock Entertainment.
Jetzt wissen auch alle, über wen wir reden.
Hallo.
Hallo, servus Michael. Wie geht's dir?
Servus. Ja, sehr gut. Versteht's mich halbwegs, oder?
Wir hören dich super. Wir sind nämlich schon on air und haben schon angefangen, so ein bisschen drüber zu sprechen, dass das Finale der Netrock GG ansteht. Und ja, wollten so ein bisschen Quatsch mit dir.
Freut mich.
Freust dich schon aufs Finale?
Auf der einen Seite extrem, auf der anderen Seite ist noch extrem viel Arbeit, weil wir das Studio neu aufbauen. Und jetzt muss der Castertisch muss erst komplett neu gebaut werden und alles. Also es ist nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
Aus was für einem Holz?
Wir haben es ihm ja nicht leicht gemacht. Wir wollten ja einen gegossenen Goldtisch haben.
Ich wollte ihn gerade reinbeten.
Ich wollte gerade fragen, was für ein Holz. Es ist jetzt nur drüber geworden, sorry.
Naja. Fürs erste Mal muss reichen.
Ja,
es ist ja eigentlich die erste Offline-Aufnahme gemeinsam wieder seit eben Corona, wo wir extra fürs Finale quasi ins Studio kommen, ne?
Ja, das stimmt eigentlich, ja. Weil war ziemlich tote Hose jetzt die letzten Monate.
Ja, aber nicht tote Hose am Stream. Da muss man schon sagen, da sind ganz gute Zahlen reingekommen. Richtig. Und Netrock GG, ich habe ja gerade auf der Webseite vorher nochmal geschaut, weil ich mir gedacht habe, irgendwie lese ich einen schönen Satz von dir vor. Und da steht im Endeffekt, Netrock GG ist ein Projekt von Netrock Entertainment. Wir setzen Events um, die uns Spaß machen und auf die wir Bock haben. Ich meine, da ist richtig viel Bock mittlerweile drin, oder?
Oh ja. Ja, es ist eigentlich ist es entstanden. Wir haben ja früher schon viel Events gemacht bei Austrian Force, da war 10 Jahre damals noch dabei, und das hat halt richtig viel Bock gemacht. Und nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, 2018, ist dann das gekommen, okay, man arbeitet für Firmen, man setzt die Streamproduktionen so um, wie die Firma, wie der Kunde das haben will, und eigene Projekte ist dann eher so, okay, macht man nicht mehr, sondern man macht das genauso, wie der Kunde haben will. Und irgendwann habe ich dann gesagt, voriges Jahr, nachdem ich gefühlt 50 Mal FIFA gemacht habe. Ich möchte kein FIFA mehr machen. Ich
Pro Evolution Soccer wäre das nächstes gemacht.
Ja, richtig. Ich möchte einen Shooter machen. Österreichische Szene, ihr habt ja schon in den letzten Podcasts immer wieder darüber geredet. Shooter wenig. Und da habe ich dann gesagt, okay, gründen wir Netrock GG, werden wir wieder selber Veranstalter und setzen wir das um auf das, was wir Bock haben. Ohne irgendwie auf Killerspieldebatte oder sowas Rücksicht zu nehmen. Und dann ist halt Netrock GG entstanden. Und das erste, was wir angefangen haben, war PUBG Dach Open.
Ich muss sagen, PUBG Dach Open war ja eigentlich auch in der Entstehung ein ganz, ganz lustiges Prozedere. Weil die Idee war ja schon, glaube ich, wann war die Idee geboren? Ich glaube im Jänner das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, oder Dezember sogar schon. Und das ist ja nachher schnell entstanden.
Genau. Nein, eigentlich war es, wie Netrock GG entstanden ist oder die Idee gekommen ist, das war vor Weihnachten noch. Mhm. Habe ich gewusst, wenn wir eigene Projekte starten, ist das erste Projekt, was wir machen, PUBG. Das ist von damals noch gekommen, und von 2017 habe ich selber sehr viel PUBG gestreamt, und es muss wieder her. War aber ein bisschen ein holpriger Start.
Was waren so die großen Hürden, die auf euch zugekommen sind?
dass es eigentlich ein totes Game war.
Und dann ist der Erlöser gekommen.
Ja, natürlich. Also wir kommen und auf einmal war es geil.
Plötzlich feiert es wieder jeder. Aber man muss auch wirklich sagen, es steigt halt wirklich von Stream zu Stream an. Wir haben ja auch immer den Chat durch deine coole technische Möglichkeit quasi live, obwohl wir mit einem 8-Minuten-Delay arbeiten. Und haben ja auch in letzt, was, Cuptag 5 oder Cuptag 6, wo wir mittlerweile über 4000 Follower haben?
Was? Nein, ich glaube, das war wirklich der letzte. Cup 6 haben wir es geschafft gehabt, wirklich auf 4000 Follower zu kommen. Und das ist halt, ja, das war halt ein Meilenstein jetzt wieder mal, wo man einfach sieht, okay, wir machen etwas richtig. Irgendwas machen wir richtig, weil wir schaffen die Zuschauerzahlen und die 4000 Follower war halt wirklich eine Top-Hüre.
Genau, und eine Sache muss man auch wirklich sagen, klar, Corona-bedingt musstest du auch nochmal neue technische Maßnahmen finden, aber allgemein bist du ja in gerade diesem Bereich einfach teilweise auch extremer Vorreiter. Also ich erinnere mich nur einmal daran, wie wir vor, ich glaube, 2 Jahren oder so gesprochen hatten, wo dann im Endeffekt sogar Riot dich wegen im Oberlays gebeten hat oder so, ne?
Ja, es war vor 2018 war das, da habe ich auf der Comic-Con, auf der VCA, für Riot die Primatour-Stopp machen dürfen. Und es war vielleicht noch, auf der einen Seite denke ich mal, es war ein bisschen zu früh für mich und meine Firma, weil es heutzutage oder voriges Jahr schon um einiges besser machen darf oder zumindest viele Sachen anders machen darf. Aber es hat mir extrem geholfen, auch von der technischen Seite. Und die Overlays von Riot, die was für die Primatour verwendet worden sind, waren okay, aber wir haben damals für die Einzelliga schon bessere Overlays gestaltet gehabt. Und ich habe gesagt, hey, wir machen das mit, kostet euch nichts. Wir haben, dass es einfach nur geil wird. Und habe mir dann hingeguckt, habe das alles dann überarbeitet und hat ihnen ziemlich gefallen. Und für das haben sie dann sogar in Berlin LEC, glaube ich, haben sie es dann einmal verwendet gehabt. Also im LEC Studio, war weiterhin wow. Primatour, aber im LEC Studio haben sie das dann nochmal neu aufgegriffen und haben im Prinzip so, wie im Prinzip das dann aufgebaut gehabt hat, das Basis-Screens, haben sie das dann noch überarbeitet. Das war schon, ich habe zwar im Nachhinein nicht wirklich was davon gehabt, weil Ryan 2019 nicht Comic-Con gekommen ist, aber es war einfach eine extreme Bestätigung.
Du hast halt jetzt eine Story zum Erzählen. Und ich glaube, eins, glaube ich, kann man auf jeden Fall über dich auch sagen. Jeder, der mit dir schon mal gearbeitet hat oder jeder deiner Kunden wird es wahrscheinlich bestätigen. Du bist halt echt mit einem absolut perfektionistischen Ansatz bei der Arbeit. Weil ich weiß nur von unserer Seite aus, Olli, wenn wir was während dem Stream on air beim Casten sagen, es wäre doch cool, wenn wir nächste Woche das und das hätten. So, und wirklich die Regie, also die im Endeffekt im, ja, komplett von der Blindseite erwischen, nächste Woche haben wir es. So, und wir haben beide keine Ahnung, wie das zustande kommt. Keiner hat eine Ahnung, wie es zustande kommt, aber es passiert und jede Woche geht die Produktion einfach noch einmal um eine Stufe weiter rauf. Und ich habe keine Ahnung, wo es dann irgendwann einmal der Stopp ist.
Der Stopp ist bei der ESL One.
Da möchtest du nicht oder da kannst du nicht?
Nein, vom Niveau natürlich. Also, nein, es ist, man muss dazu sagen, es ist wirklich schwierig. Für mich persönlich auch, weil wenn man jetzt einen Kunden hat, dann sagt dann der Kunde, was er haben will. Und dann setzt man alles um, wie der Kunde das haben will und kann selber noch neue Ideen hinzufügen und dann sagen, okay, na, bauen wir das lieber um, nehmen wir lieber das. Aber im Endeffekt hat man eigentlich ein komplettes Konstrukt, was man fertig hat, bevor man überhaupt mit dem Designen anfängt. Wenn man weiß, man schaut, das will man genauso haben. Jetzt bin ich aber selber Veranstalter und ich sage, was ich haben will. Und ich muss, jetzt ist das auch so etwas, wenn ich zu einem neuen Kunden hingehe, dann möchte ich den Kunden sagen, was für Produktionen ich selber mache. Und diese eigenen Produktionen sollten ja theoretisch noch viel besser sein, als wie die für die Kunden, dass ich wirklich sagen kann, da kann ich alles machen, was ich will. Und wird dann zum Teil ein bisschen eine Überforderung auch. Ja. Muss ich ein bisschen so zugeschraufen. Aber im Endeffekt ist es ein Workflow oder eine Weiterentwicklung von Cup zu Cup und ja,
was
mal schauen, wo es wirklich endet.
Wie ist es für dich zu der Entscheidung gekommen, Network GG sozusagen aufzubauen oder das ganze Projekt auf die Füße zu stellen? Was hat dir davor irgendwie nicht gefallen? Wo möchtest du jetzt hin mit dem Projekt?
Es gibt zwei Gründe für das. Der erste Grund ist, ich wollte die Idee, wenn man wenn man Veranstalter ist oder wenn man Streamproduktionen macht, will man eigentlich das machen, was man selber will. Das hat man einfach so im Blut und man ist ja da sehr kreativ. Also im Endeffekt will man das umsetzen auf das, was man Bock hat. Das will irgendwie jeder. Und das aber ohne viel Aufwand oder eigentlich die Infrastruktur alles schon haben. Also das war immer super. Also der Gedanke dahinter war schon immer da. Es war damals bei Austrian Forscher, da war es eher finanzielle das Problem, weil man halt alles ehrenamtlich macht. Und jetzt hat man halbwegs so eine finanzielle Sache, aber eher die Zeit fehlt dann so. Und dann war die Comic-Con 2019 in Wien, wo diesmal nicht Riot dort war, sondern ein Super Smash-Turnier veranstaltet worden. Und ich habe so durch meine Quellen erfahren, wie viel die Stream-Produktionsfirma dort verlangt hat. Und der hat fast nichts verlangt. Also das ist das, was der verlangt hat, von dem kann ich nicht leben. Überhaupt nicht. Wenn ich für jede Produktion das verlange, ist das nichts. Ich will es keine Zahlen nennen, weil ich glaube, das darf ich auch nicht. Aber das war so wenig, dass ich nicht verstanden habe, wie der das machen kann, weil der hat das echt nicht schlecht gemacht. Er hat zwar keine, er war allein, mit einer Freundin hat er das gemacht, was, aber wie kann man 6 Kameras stellen, ein Equipment hinstellen und so eine Produktion machen und verlangt kein Geld dafür? Er muss jetzt anreisen, übernächtigen und so weiter. Und dann bin ich drauf gekommen. Der nimmt seinen eigenen Channel mit. Er macht die Produktion im Prinzip selbst für seinen eigenen Channel und hat auf diesem Channel einfach mal 20.000 Zuschauer und schaut zwischen jedem Game Twitch-Werbung und verdient sich so sehr Geld.
Und das so, ist der Plan für Network GG?
Richtig. Mhm. Das ist es ernsthaft. Weil der ist zu 100% unabhängig. Dem ist egal, wo er hinfährt, solange er sein Projekt macht, sein Super Smash-Ding macht, hat er die Zuschauer und kriegt er das Geld durch Twitch rein oder Subs oder irgendwas anderes und kann somit alles umsetzen, was er möchte. Und das ist echt das, auf was ich aufzähle.
Das heißt, der Freiheitsgedanke für dich war irgendwie ein wichtiger zu sagen, ich bin einfach selbstständig und kann machen, was ich möchte.
Richtig. Es ist ja, ich mache ja PUBG nicht, weil ich sehe, da sind nicht so viele Zuschauer zu da und ich kriege das große Geld rein, sondern ich habe jede erste Season, zweite Season finanziert zu 100% aus meiner eigenen Tasche. Und es ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir haben geglaubt, das ist ein Dead Game. Das ist tot, dieses Spiel. Und wir haben es Gott sei Dank gemeinsam mit Degen Esports und Gideon haben es geschafft, die Dachszene wieder aufzurütteln und wirklich wieder Teams zu generieren und da vernünftigen Cup zu machen.
Voll, und das ist auf jeden Fall gelungen. Also ich würde sagen, Fuchsel, ganz kurz am Schluss für alle unsere Zuhörer, wo kann man die so auf Kanälen finden? Was sind so die Plattformen, wo die Leute mal vielleicht zuschauen können, deine Produktionen selbst bestaunen oder vielleicht einfach von News attackiert werden können?
Ja, im Prinzip alles auf der network.gg-Seite, da kommen die News drauf. Mhm. Auch im Discord, dann findet ihr auf dieser Seite oder auf Twitch, twitch.tv/network.gg. So ist das überall zu finden.
Genau, und für alle, für die wir das noch nicht erwähnt haben, jetzt am Wochenende ist das Finale von der PUBG Dach Open und ich freue mich schon, Olli, ich glaube, da spreche ich für dich auch mit, wenn wir uns dann gemeinsam im Studio sehen.
Können wir vorab vielleicht noch kurz Predictions abklären? Das würde mich interessieren. Mhm. Es sind 16 Teams, vielleicht könntest du noch ein paar nennen, wer irgendwie mitspielen wird und ich würde gerne eine Prediction von euch, dass wir nächste Woche vielleicht schauen können, wer hat recht gehabt, wer nicht.
Ich sage SOS Affen.
Warum? Warum?
Ja. Sie haben einfach 2 ehemalige Pro-Spieler dabei.
PCS?
Haben sie jetzt bei der PCS qualifiziert für das weltweit größte PUBG-Turnier und spielen einfach komplett entfesselt. Der Spirit ist da, die Motivation ist da und der Skill ist auch da.
Fuchsel, PGS, wer ist das?
Die PGS ist eine von der Starladder organisiertes PUBG-Turnier, wo es um 200.000 Dollar, glaube ich, Preisgeld geht. Mhm. Also das ist schon einer der obersten Ligen. Ja. Nicht die oberste, weil die kommt von PUBG, aber es ist schon, Und da haben wir jetzt ein Dachteam dabei.
Und du glaubst, das Team wird sozusagen auch gewinnen, der SOS Affenalarm? Oder möchtest du neutral bleiben?
ich würde mein favorite Team gönnen, sage ich mal, aber weil einfach die Hintergrundgeschichte hinter My Favorite Team so genial ist. Mhm. Aber ich vermute mal, dass es wirklich SOS Affenalarm machen wird.
Olli, haut uns jetzt mit der Kontroverse wahrscheinlich.
Nein, ich enthalte mich momentan auch meiner Stimme. Ich möchte zuerst im Podcast ein bisschen drüber schwafeln und vielleicht dann eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber ich finde es sehr interessant, was du da nochmal gedroppt hast, eben mit My Favorite Team, die Geschichte. Wie gesagt, es wird ja auch immer mehr Geschichte geschrieben, gerade wenn es PUBG geht. Und du hast auf jeden Fall einen ganz großen Stein im Brett bei ganz vielen Leuten, weil ganz ehrlich, wenn du da nicht alle Fäden ziehen würdest, gerade am Anfang hin und jetzt ist ja vieles schon selbstständig, wäre das, glaube ich, alles nicht so, wie es heute wäre. Und an der Stelle auch nochmal danke, dass du bereit warst, da bei uns im Podcast kurz mit teilzunehmen.
Gespielt im Fuchsland, Applaus ein.
Ja, bitte.
Fühl dich applaudiert.
Den hast du verdient.
Super, super. Ich muss ja auch noch erklären, etwas sagen. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von eurem Podcast. Ich bin zuerst bei Folge 27, 28, weiter habe ich es noch nicht geschafft, aber ich muss sehr viel mit dem Auto fahren und ich habe eigentlich im Auto fast immer Auftrag.
Musst mehr mit dem Auto fahren.
Ja, eindeutig. Ganz klar. Im Kreis fahren irgendwo.
Was ist deine Lieblingsfolge?
Der Lieblingsfolge, die Lieblingsthemen gibt es eigentlich nur.
Ah, ja, ja.
Man, die Folge hört ja auf und geht direkt weiter. Also im Auto hast du ja.
Das stimmt.
Ja, also im Prinzip, ich hab über die Einzige habt sehr viel gequatscht. Das finden wir recht interessant. Von eurer Seite das zu hören, wie sie teilweise als Caster auch das empfindet. Weil ich sehe es ja immer noch auf der technischen Seite im Hintergrund und ihr seht es halt nur als Caster.
Ja.
Situationen, wo ihr sagt, boah, Wahnsinn, wie geil war das? Und ich stehe im Hintergrund und versinke und denke mir, oh mein Gott, in der Situation ist alles schief gegangen, was nur schief gehen hat können.
Das ist unser Job, das zu hypen, was schief geht.
Ja. Ja. Aber ihr seht nur wieder, dass man in der Öffentlichkeit nicht wirklich viel von dem mitkriegt, was im Hintergrund schief geht.
Ja, genau.
Das stimmt.
So ist eine gute Live-Production. Dankeschön, dass du dich zu uns reingeschalten hast.
Und jetzt ein gutes Feierabendbier und wir sehen uns eh am Samstag, ne?
Ja.
Tschüss.
Alles klar.
Ciao.
Ja, und das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant gewesen, muss ich sagen. Schön auch in Fuchs dabei gehabt zu haben, weil ohne ihn würde man nicht am Samstag und Sonntag diese Tage gemeinsam in Nähe St. Pölten verbringen.
Ja.
Und es sind halt wirklich 16 Teams und es sind noch einige Namen dabei, die man ja auch in der österreichischen Szene kennt. Also ich habe ja vorher schon vorgelesen, zum Beispiel WarKids, die E-Dragons, Pine Apps, Austrian Force. Und Edge Patrol darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihnen einen Spot vorher beim Vorlesen gegeben habe. Weil im Endeffekt sind das die Champions vom ersten PUBG Dach Open 1. Und das ist auch das Spannende zu ihrer Teamgeschichte, weil sie sind gerade beim ersten Turnier quasi komplett unterm Radar geschwommen. Und erst am letzten Spieltag, wirklich Finale, waren es, glaube ich, 3-4 Punkte und mit denen sind sie dann vorbeigezogen. Ja. Das ist einfach auch ihre Stärke während den Spielen und auch während den Spieltagen, dass sie nicht immer so ultra stark performen. Klar, sie haben auch ultra super starke Performances dabei, aber oft schaffen sie es einfach unterm Radar zu bleiben und Safe-Punkte mitzunehmen und am Schluss haben es dann den Knick und machen es.
Was ist die Geschichte von My Favorite Team? Ich habe das vorhin angerissen und ich weiß nicht, was es ist. Klärt es mich auf.
Okay, My Favorite Team ist im Endeffekt ein Team, das durch eine Initiative entstanden ist. Der Fuchs hat ihn vorher erwähnt, Gideon Dari ist halt ein Streamer, PUBG-Influencer wahrscheinlich, der größte im deutschsprachigen Raum. Super cooler und ambitionierter Typ, der gibt wirklich Herzblut auf für eben die PUBG-Dach-Szene. Und er hat gesagt, okay, ihm gefällt die Richtung, in die das Dach-PUBG sich jetzt bewegt. Und er hat gesagt, um das Ganze noch mehr zu beleben, was braucht man da? Na, mehr Teams. So, und es gibt irgendwie so diese Trainingssequenzen, die es halt in anderen Spielen gibt, gibt es halt dann. Das hat er gesagt, er führt eine Initiative ins Leben, das nennt er Road to Pro. Wo einfach sagt, okay, Leute können sich bei ihm melden, dann würfelt er ein Team zusammen und er hilft denen quasi mit taktischen Coaching,
sehr interessant.
Trainings, welche Zone spielt man wie, in welcher Situation splittet man, in welcher bleibt man zu vier zusammen. Und das Team hat sich von 32 Teams durch den PUBG Dach Open 2 durchgekämpft und steht jetzt im Finale, Top 16.
Ja, und vor allem das i-Tüpfelchen ist einfach, dass wir spielen ja, wenn du in einer Master Stage spielst, es gibt Pro und Master Stage mit je 16 Teams, wo du quasi Top Teams hast und eben die Teams, die am Vortag eher schlechter performt haben, fallen quasi runter. Und der Kniff ist der, bei Master Stage bekommst du mal 3 Punkte. Mhm. Also quasi jeder Key sind 3 Punkte. Wenn du ein Chicken Dinner machst, sind 10 mal 3 sind 30 Punkte. Und in der Pro Stage nur 20 und 2, also quasi mal 2 Multiplikator. Und das Heftige ist, sie haben es am letzten Tag noch in Master Stage Challenge geschafft, haben gut Punkte gesammelt und es gab dann Team Lash Academy, was quasi so vom 17. Platz total in Stoßreichweite war und wirklich auch coole Story dahinter, eben Academy Team vom Team Lash und so weiter. Und im Endeffekt startet das Spiel und sie machen einfach eine Nullerrunde. Oh. Sind sehr, sehr schnell draußen gewesen. Ich glaube, gegen Edge Patrol war es. Ja. Und sie hatten einfach keine Chance, komplett auseinandergenommen. Man hat im Chat richtig die Downer bemerkt, wie natürlich auch als Moderator und Caster so ein bisschen, schade, hart, weil wir haben wirklich rein Mathematik und wie viele Punkte sind Unterschied und komplett Hype natürlich auch
das Team.
Und welche 3-4 Teams brauchen die Punkte, ja. Und sie punkten und im letzten Spiel nicht mehr, ja. Und dann wirklich Augenmerk und auch man hat auch gemerkt, der Observer, eben der Fuchsel, der dann zu Hause sitzt und da auch nochmal das Augenmerk drauflegt, geht auf Team Lash Academy und sie spielen und spielen und spielen und spielen auch nicht die Punkte zusammen und dadurch ist Mephiri Team
weiter. Ja. Wer sind jetzt die Top-Teams, also die Top-2-Teams von den Punkten her in der Liga? Also wer geht so mit der Nase vorne ins Finale hinein? Könntest du das noch sagen?
Also ganz oben ist auf jeden Fall SS Affalam. Und ich glaube, zweiter war noch Edge Patrol, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, Edge Patrol war 2, Warkids war, glaube ich, 3.
Genau.
Es sind so quasi 4-5 Teams, die unter Anführungszeichen üblichen Verdächtigen sind. Ganz kurz für vielleicht alle Zuhörer, die PUBG noch nicht so verfolgt haben. Die SOS Affenalarm, die setzen sich aus 4 Spielern zusammen. Einer war Pro bei G2, der andere war Pro bei TSM. Das heißt, die haben halt auf den größten Bühnen der Welt gespielt, das Ganze drum und dran mit Pressekonferenzen, wirklich Big Picture, ganz, ganz oben. So, wo PUBG eben diese große Competitive-Phase gehabt hat, wo es wirklich ein E-Sport war.
Die haben keine Wireless-Mäuse benutzt, das sind Profis.
Ja, obwohl ich habe eine
Wireless-Mäuse. Denen ihre Tastatur hat geleuchtet.
Nein, also echt, die wissen halt, die haben die Erfahrung, die bleiben in Situationen cool und haben dieses Clutch-Gene, wo du sagst, okay, es geht um die Wurst, dann machen wir halt einmal 10 Kills. So. Nice. Das können die. Aber es gibt natürlich andere Teams, wie das Lineup von den Warkids von Austrian Force. Das Austrian Force Lineup hat im ersten PUBG Dach Open unter einem anderen Namen gespielt und die Gruppenphase wirklich dominiert. Also da war
im Rekord aufgestellt. Ja. Ganz klare Geschichte geschrieben. Die haben durch das Back-to-Back-to-Back gemacht, 600 Punkte geknappt, ohne mal 2 Multiplikator. Das heißt, die haben pro Spieltag über 100 Punkte jedes Mal gesammelt, was einfach immens heftig
ist. Wie viel haben die anderen gesammelt im Vergleich?
Boah, ich
glaube, was heißt 100
Punkte? Also 400 oder so.
Wenn man im oberen Drittel mitspielt, macht man ohne Multiplikator so zwischen 30 und 50 Punkte. Also was über 50 Punkte ist, ist wirklich stark. Das für die Punkteverteilung, ein Kill ist ein Punkt, normalerweise. Und die ersten Top 8, also die Top 8 bekommen halt Placement Points.
Obwohl wir hatten 8 Cup-Tage, man muss es durch 8 dividieren, nicht durch 6. Aber sie haben wirklich extrem heftig gespielt, es war einfach jedes Mal Augenmerk, auch auf ihnen, sie waren einfach immer da und am Finaltag ist halt dann trotzdem die Edge Patrol um ein paar Punkte weitergekommen und sind durch eine Snake-Taktik untergegangen.
Im letzten Spiel, Alter, vorne noch gewesen, auf Platz 8 oder so ausgeschieden. Edge Patrol hat noch gelebt und hat dann 2 Kills noch gemacht. Und das waren die 2 Punkte, die sie nachher vor ihnen waren.
Was ist eine Snake-Taktik?
Die Snake-Taktik ist im Endeffekt von uns so ein bisschen durchs Kommentieren durchgekommen. Durch Lispel. Nein, es ist einfach, einer lebt nur noch und das Problem ist, du spottest die Leute und weißt aber nicht, wo derjenige ist. Du weißt, irgendwo ist noch wer, der liegt da, lässt dich vorbeilaufen und macht dann diesen Safe-Kill. Und wenn du dann der Letzte aus deinem Team bist oder die letzten 2 aus deinem Team bist, genau, erwischt dich der und das ist einfach dieser random Fakt, der dich komplett fickt. Das ist einfach super unangenehm und das ist im Endeffekt in Rheinjodlern zu 100% im letzten Spiel passiert, dass ihn einfach komplett in den Rücken geballert worden ist, ohne es contesten zu können. Der Flick war nicht schlecht von Hoffi, war es, glaube ich, der umgeballert worden ist. Und das war echt heftig und der Fuchsler hat dann noch ein bisschen reingetrollt, unbewusst, glaube ich. Und zwar hat er die Statistik noch nicht abgedatet gehabt und blendet es uns ein und wir hypen halt schon voll rein. Rheinjodler sind quasi, fangen so an mit Champions und dann hörst du auf Voice, ups, dann wird eingeblendet und die Edward Patrol ist erst und gewinnt
das. Aha, gotcha!
Aber es ist auch von der Community halt urlustig aufgefasst worden und jedes Team hat auch mitgerechnet und hat auch gewusst, wie es circa ausgehen wird. Aber 6 Punkte oder 4-3 Punkte Unterschied ist halt nicht viel und das war wirklich spannend bis zum Schluss.
Ich bin gespannt, ob wir mal ein Live-Event sehen werden, also wo wirklich irgendwie die Leute vor Ort sind mit einem ganzen Haufen Computer in PUBG, das wäre schon so cool. Geil. Auf einer LAN oder so.
Du brauchst halt 64 Spieler-PCs plus Production plus Coach-PCs, Observer-PCs.
Stimmt, du musst ja da auch noch die ganzen Signale ab.
Ich glaube, das Ganze
kostet sicher. Ja, der Fuchsel, der hat eh nichts zum tun, hat er gesagt. Der hat eh gesagt, der hat noch so wenig auf seinem Teller, der kann es auch noch ein bisschen mehr machen.
Außerdem hat er gesagt, Geld spielt keine Rolex.
Ja, genau. Also das sind so 1:1 seine Worte. Wir haben so gut aufgepasst, wie wir vorhin gesprochen haben.
By the way, ganz kurz, darf ich weiterleiten? gut aufgepasst. Ich habe letzte Woche nach dem Podcast aufnehmen auch großartig aufgepasst und habe mir den unseren Mikroständer so in die Pappen gehabt, dass ich die Lippe genäht bekommen habe.
Hast quasi eine dicke Lippe riskiert.
Absolut, genau das war's, ja. Und der Grund, wieso ich das gemacht habe, ist, ich habe unser Equipment zusammengepackt und bin danach, zwei Tage danach, zum lieben Veni gefahren. Veni kennt, glaube ich, fast jeder YouTube-Creator, Twitch-Streamer, Influencer, auch wenn er das Wort nicht besonders gerne hat, und habe den Stormy-Talk mit ihm gemacht. Das war ein richtig cooler Talk, muss ich sagen. Wir sind lang zusammengesessen. Ich hatte geplant, so 40 Minuten mit ihm zu quatschen. Es sind dann insgesamt, was sind es? 1:20 rausgekommen.
Wow.
Das heißt fast das Doppelte an irgendwie Content. Es war ein wirklich gutes Gespräch und ich überlege fast, ob wir es nicht in zwei Teilen rausbringen, weil oft dann 1:20, oder das hört sich nicht jeder an und ich möchte, dass die Leute hören, dass es cool war.
Wie riecht er?
Großartig.
Ja. Weil das wäre von mir zum Beispiel auch eine Frage gewesen, die mir noch im Nachhinein eingefallen ist, die ich dir hätte schicken sollen. Es sind auch extrem viele Fragen über Twitter gekommen. Das hat mich so gefreut. Extrem viele Fragen dazu kommen, extrem coole Fragen dabei gewesen. Hast du die einbauen können?
Ich habe sie ihm alle gestellt. Ja, jede einzelne Frage ist reingekommen und er hat jede einzelne beantwortet. Das heißt, da darf jeder drauf gespannt sein, wenn gefragt wurde, was war die wichtigste Frage? Wo ist der Tango? Also es waren sehr viele Insider-Fragen, wir haben sehr viele Insider-Stories bekommen.
Sehr gut.
Also es war einfach sehr viel Geschichten, war ein wirklich cooles Interview und ich glaube, das macht wirklich Spaß beim Zuhören.
Schön.
Ja, ich freue mich drauf, ich habe es noch nicht gehört, aber weil wir gesagt haben, dass wir es vielleicht...
Ist noch im Cutting.
Weil wir es vielleicht auf zwei Teile unterteilen, wir könnten die klassische Blizzard-Strategie machen. Den ersten Teil releasen wir.
Der kommt dann im Herbst.
Und der kommt dann zum 2022 mit dem Shadowland-Release. Oder beziehungsweise und den zweiten Teil kostet 1.000 Euro.
1.000 Euro. Taui. Würde ich zahlen.
Den hat doch jeder.
Ja, voll.
Nein, das kommt natürlich alles daraus. Ende dieser Woche, ich setze mir selbst die Deadline. Ende der Woche kommt der erste Teil auf jeden Fall raus.
Ich finde das mit den zwei Teilen auch nicht schlecht, weil das ist auch ein Thema, was man vielleicht noch kurz ansprechen muss. Wir haben ja Sommerferien, es ist einfach Sommer und so weiter. Und du bist ja dann bald in Kärnten unten,
yep,
wo das Internet nicht ganz so besonders ist. Und man muss ja auch sagen, wir sind bei dir in der Wohnung. Das gesamte Setup ist hier. Drei Bildschirme, Mikros, Roadcaster, alles Mögliche.
Und die Hitze.
Und die Hitze vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das mit der Hitze liegt aber an mir.
Ach so,
Hotboy.
Der glüht uns die ganze Zeit so von der Seite.
Nein, weil die ganze Zeit furzt.
Ah, okay.
Das erklärt den Geruch.
Leg das Feuerzeug weg. Aber können wir dann nicht die zweite Folge einfach am Dienstag releasen, dass wir quasi mit dem Podcast nicht hinterherhängen und trotzdem etwas
können
haben?
Wir machen. Also, sagt er jetzt, ohne es schon noch getan zu haben, aber das lässt sich schon einrichten.
Weil
genau.
Aufnahme wird halt schon schwierig, ne? Unten ist das Internet auch nicht so pralle.
Ich sag's mal so, ganz realistisch haben wir zwei Optionen und ich würde sagen, wir wollen die Leute in einem mit Content überfluten. Das heißt, wir könnten es so machen, dass wir es wirklich auf zwei Teile machen, Ende der Woche den Teil 1 und dann am Dienstag Teil 2 und dann gibt's quasi die Woche drauf, klassisch wieder am Dienstag, einen Talk. Aber prinzipiell glaube ich, dass das die sinnvollste Idee ist, weil ich weiß, dass ich am Dienstag wahrscheinlich schlechtes Internet haben wird.
Ja.
Mittwoch bin ich den ganzen Tag Motorrad fahren und übers Wochenende bin ich fischen. Also
Freizeitstress.
Ne? Fischen könnte man dann nochmal aufgreifen.
Gerne.
Das wäre nochmal was ganz Spannendes.
Brauchen wir ein Stream-Setup und dann machen wir 300.000 Leute.
Kennen wir irgendwen, oder der drei gut fischen kann?
Den Bernd?
Nein, ich meine,
wenn gut wirklich kann. Einen dicken Mexikaner, aber der...
Ich fand das mit dem Call auch cool. Also deswegen, ob man den nicht irgendwie dazu holen kann.
So den Bernd dazu holen.
So ein, zwei Profi-Tipps. Nein, nicht den Bernd, irgendeinen, der gut fischen kann.
Ja, hol mal wen dazu. Wenn ihr wen kennt, schreibt uns auf Twitter, edit uns wen, der ein cooler Fischer-Guy ist, der sich super gut auskennt.
Noch besser, wenn du gut fischen kannst.
Wenn du gut fischen kannst da draußen, suchen wir dich.
Nordsee zählt nicht. Okay? Nordsee zählt nicht.
Oder E-Mail-Scam, ja, Phishing.
Ja, Phishing-Mails zählen auch nicht. Die kennt ihr kalten, diese Mails da. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ja, ich würde sagen, mir hat es echt cool gefallen, das war ja eine recht spontane Idee, aber dass der Fuchsel Zeit hat und gleich so ausführlich darüber erzählt, was im Endeffekt alles passiert hinter den Kulissen, weil man sieht ja im Endeffekt nur einen cleanen Stream, würde sagen, schließen wir damit die 39. Episode ganz entspannt. Ich muss sagen, ich freue mich extrem auf den Veni-Talk, wirklich. Mhm. Und von meiner Seite aus war es das. Ich sage danke auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs aufs Follow-Button klicken. Danke
übrigens. Abonnieren.
Danke.
Und ja, ich klinge jetzt raus. Tschüss.
Hi.
Ciao.
Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast.
Bleib immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @StormyElephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
Freitag stimmt nicht, Dienstag, aber am Samstag und Sonntag einschalten, da ist PUBG-Finale. Wir hören uns.